Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hi Johannes.
Hi Reinhold.
Lass jetzt schon. Wir werden ja beide älter. Ja, und da hat man dann auch so Alterserscheinungen, die Haare gehen langsam aus. Und dann dachte ich mir, es wird mal Zeit für Extensions. Nee, den kann man nicht.
Ich kann den nicht. Ja, Mann, für X509 Extensions.
Das ist so schlecht, ich schäme mich dafür. Okay, nee, warte mal, also... Was machen wir denn
jetzt? Willst du es nicht? Ey, das können wir nehmen.
Das ist so schlecht.
Reinhold, legendäres Intro, bestes Intro aller Zeiten. Ja, wir haben heute das, mal schauen, vielleicht langweiligste Thema unseres Podcasts. Aber ich habe richtig Bock drauf, über X509 digitale Zertifikate in erschreckend tiefem Detail zu sprechen. Und mal zu gucken, ja, Mann. Und mal zu gucken, wie weit wir kommen. Digitale Zertifikate sind ja so ein Thema, mit dem eigentlich jeder, der mal programmiert hat oder einen Webserver irgendwie konfiguriert oder so, zu tun hat oder jeder, der eine Domain betreibt. Aber jetzt, was steckt da eigentlich drin? Wir hatten ja eine Folge über digitale Zertifikate. Da haben wir quasi eigentlich ziemlich high-levelig über Zertifikate gesprochen. Die Zertifikate, die wir heutzutage aber tatsächlich benutzen, sind typischerweise X509-Zertifikate. Und um die soll es jetzt mit technischem Detail gehen.
Ja, lass uns tief einsteigen. Sehr gut.
Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich so ein Testballon. Also kann auch sein, dass es nicht in der Folge ist für jeden Hörer. Dann einfach skippen, bitte. Die nächsten Folgen werden dann wieder untechnischer. Genau, also wir hatten ja, glaube ich, drüber gesprochen, dass Zertifikate nur nochmal, ja, was bisher geschah. Das wichtige Problem lösen, eine Identität an ein kryptografisches Element zu binden. Also zum Beispiel den Namen von deinem Webserver an den Public Key von dir. Na, damit die zusammen verheiratet werden und verheiratet werden sie über eine Signatur.
Mhm. Wollen wir nochmal kurz sagen, woher der Public Key kommt?
Ja, sag mal.
Woher kommt der?
Nee, das darfst du erklären.
Ich stelle aber hier die Fragen.
Ja, ach so, okay. Ja, der Public Key, den kann sich jeder selber generieren.
Genau.
Also beziehungsweise jeder generiert sich ein Schlüsselpaar. Du generierst dir deins, ich generiere mir meins. Und der Public Key ist ja öffentlich. Den kann man also jedem zur Verfügung stellen. Und der ist eben auch innerhalb dieses Zertifikats dann also publiziert.
Ja. Und typischerweise wird so ein Zertifikat halt nicht gleich akzeptiert, wenn ich das selber baue, so von den gängigen Browsern.
Genau.
Deswegen gehen wir mit dieser Zertifikatsanfrage wohin und lassen uns das signieren.
Genau, du hast eine vertrauenswürdige dritte Partei. Ne, wie vertrauenswürdig die dann in echt ist, da haben wir ja auch uns das letzte Mal schon ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber im Prinzip ist es so, du hast eine vertrauenswürdige dritte Partei und wenn die ihren Job immer gut macht, dann prüft die, ist es wirklich der Reinhold? Wenn es der Reinhold ist, dann signiere ich dem eine Nachricht, in der steht, okay, dem Reinhold sein öffentlicher Schlüssel ist XYZ. Und dann kannst du das quasi als Ausweisdokument nehmen, beziehungsweise dein Webserver würde es als Ausweisdokument nehmen.
Genau, und soweit waren wir bei der letzten Folge. Und eine Sache ist jetzt schon vielleicht neu dann, zum Beispiel, dass eben dieser Aussteller in dem Zertifikat drin steht. Und meines Wissens ist es ja auch eine Extension, dass drin steht, woher das kommt, ne? Oder die URL zumindest mal.
Jein, also es gibt verschiedene Merkmale, ne? Also wenn jetzt quasi so ein Browser ein Zertifikat von einem Webserver empfängt. Das macht einen Verbindungsaufbau zu einer Webseite hin. Und das Erste, was die Webseite macht, ist, hä, ich möchte sicher kommunizieren. Ich bin wirklich hier legitimiert, irgendwie Amazon.de Webseiten rauszugeben. Hier ist mein Zertifikat, um es zu beweisen. Dann muss ja der Browser, der hat jetzt ein Zertifikat gesehen, das er noch nicht kennt, der muss jetzt im Endeffekt so eine Trust-Chain bauen. Also das bedeutet, der kennt ganz wenige CAs, also Zertifikatsautoritäten, Certificate Authorities, denen er wirklich vertraut. Und jetzt ist das so eine transitive Vertrauensbeziehung. Also es bedeutet quasi der Freund von meinem Freund von meinem Freund hat mal irgendwie ein Zertifikat ausgestellt und deswegen vertraue ich dem auch. Das bedeutet, die Webseite sagt, hier, das ist die Liste meiner Freunde, die jeweils so eine Kette bilden, so eine Vertrauenskette. Und mein Browser, der prüft dann diese Kette durch. Und wenn wir am Ende quasi denselben Root-Freund haben, ja, derselbe Freund, der Urfreund aller Freunde, ja.
Der Überfreund.
Der Überfreund, genau. Wenn wir uns darauf einen einigen können, dann sagt mein Browser, okay, das ist okay. Und jetzt ist die Frage, wie stellt man denn so eine Kette überhaupt her? Ne? Also da muss es ja eindeutige Merkmale geben, mit denen ich weiß, ne, dieses Zertifikat ist jetzt, sage ich mal, das Kind-Zertifikat oder dieses Zertifikat ist das Elter-Zertifikat, wenn wir quasi topologisch von einer sogenannten Baumstruktur sprechen.
Mhm. Ich wollte auf den Issue Alternative Name raus, aber der hat nichts mit dem Aussteller zu tun.
Richtig. Also das ist tatsächlich eine X509 Extension, aber quasi um diese Kette herzustellen, gibt es prinzipiell ein Subject und ein Issuer-Feld. Also Subject ist, für wen ist das Zertifikat ausgestellt und Issuer ist, wer hat es denn ausgestellt. Aber diese Felder sind halt nicht notwendigerweise ausreichend, weil möglicherweise gibt es da auch Duplikate. Zum Beispiel kann ja dieselbe Partei unter demselben Namen firmieren und Zertifikate laufen ja auch immer regelmäßig ab. Und die Frage ist jetzt, welches Zertifikat von mehreren, die möglicherweise gleichzeitig gültig sind, hat denn jetzt hier die Signatur eigentlich erstellt?
Deswegen brauche ich da eine eindeutige ID, eine eindeutige Identifikation dieser Stelle, nicht nur einen Namen.
Genau. Und dafür gibt es eine X509 Extension, das sind die Key Identifier. Also da gibt es zwei X509 Extensions, das ist einmal der Authority Key Identifier, das ist quasi ein Platzhalterwert, typischerweise ein Hashwert über einen Public Key, der Zertifikatsautorität, also wer hat das ausgestellt, und es gibt auch den Subject Key Identifier, der auch drinnen steht, und das ist quasi ein Hash auch über einen Public Key von dem Public Key, der in dem Zertifikat selber beinhaltet ist.
Warum ist es nicht der Public Key selber?
Ja, das ist zum Beispiel ganz genau. Das ist schon mal eine der spannenden Fragen. Mhm. Also ich finde auch, dieser Subject Key Identifier, finde ich, ist komisch, weil im Endeffekt so ein Hashwert sich über einen Public Key zu berechnen, das ist schnell gemacht. Und was halt passieren kann, ist, dass da Werte drinstehen, die nicht passen. Wenn du das in zwei verschiedenen Feldern kodierst, verbietet mir ja keiner. Mhm. Finde ich komisch. Von der Semantik her ist aber halt einfach so gemacht. Und tatsächlich der Standard, von dem wir reden, RFC 5280 ist das in dem Fall, der sagt auch an der Stelle, es muss nicht unbedingt ein Hash sein. Es ist vermutlich ein Hash, aber es ist nicht notwendigerweise ein Hash. Es kann auch im Endeffekt ein Zufallswert sein.
Okay, das heißt, Hauptsache irgendein Identifier, mit dem ich dann wohin gegengehe? Also in welche Richtung prüfe ich damit?
Naja, damit kannst du quasi diesen Baum aufbauen. Ne? Mhm. Du hast jetzt erstmal ein Zertifikat bekommen und jetzt willst du wissen, wer hat es signiert. Dann guckst du in dem Zertifikat, das du bekommen hast, den Authority Key Identifier an und guckst dann, okay, welches der Zertifikate, die ich vielleicht kenne, hat genau diesen selben Hashwert als Subject Key Identifier. Und das machst du rekursiv so lange immer wieder. Ja, also du guckst drin, wer ist die Autorität und habe ich einen, bei dem derselbe Wert als Subject Identifier drinsteht, bis du quasi am Ende an einem Zertifikat ankommst, das selbst signiert ist, wo also der Subject Key Identifier und der Authority Key Identifier identisch sind, also ein Zertifikat, dessen Private Key das Zertifikat selber signiert hat. Und das ist quasi der
Überfreund. Ja.
Also den Begriff, den werde ich mir auf jeden Fall merken.
Dann ist schon wichtig, dass es entweder das eine oder das andere ist, oder? Also entweder Public Key oder Hash oder eben Zufallswert.
Naja, solange es konsistent ist.
Ja, genau, wenn es konsistent ist, dann passt
es. Solange es konsistent ist, geht es. Ja. Eigentlich egal, was da für ein Wert drin steht. Aber ich finde es ein bisschen komisch und das ist an vielen Stellen so. X509 ist halt auch ein gewachsener Standard. Ja, also ich meine, das ist auch schon uralt. Mhm. Ja, da sind ein paar Sachen halt ein bisschen schräg.
Ja, das stimmt. Und dann gibt es ja noch diesen Extended Key Usage.
Es gibt zwei X509 Extensions, ja. Also einen über Key Usage und einen Extended Key Usage. Und bei beiden, muss man sagen, gibt es Uneinigkeit darüber, wie die jetzt genau zu verwenden sind in bestimmten Use Cases.
Ich habe mich auch gewundert, weil als ich das so gelesen habe, ne, ist es jetzt digitale Signatur oder Certificate Signing, Key Encipherment. Ich weiß nicht wirklich, also was fängt man jetzt damit an?
Richtig. Also, wie gesagt, in der Praxis ist es halt auch, ist die Interpretation ein bisschen schräg und es machen auch verschiedene CAs unterschiedliche Sachen. Es gibt keine klare Definition. Also zum Beispiel, genau da gibt es einen Flag, das sagt, darf dieses Zertifikat für eine digitale Signatur eingesetzt werden? Ja, und dann gibt es einen Flag, das sagt, dieses Zertifikat darf auch andere Zertifikate unterschreiben. Jetzt ist aber natürlich so, ein Zertifikat zu unterschreiben ist natürlich auch eine digitale Signatur. Also das bedeutet, impliziert das eine Flag das andere oder reden wir von, ich darf alles signieren außer Zertifikate und dann noch, ich darf auch noch Zertifikate signieren? Also das ist unklar, meines Erachtens nach, und tatsächlich in der Praxis wird es oft ignoriert, weil es nämlich noch eine andere, viel einfachere Extension gibt, die das eh supersedet. Ja, also diese Frage, darf ein Zertifikat als CA-Zertifikat fungieren? Darf ein Zertifikat also andere Zertifikate unterschreiben? Mhm. Also Side Note jetzt, ja, das ist unsauber. Ein Zertifikat unterschreibt keine anderen Zertifikate. Der Private Key, der zu diesem Zertifikat korrespondiert, der unterschreibt andere Zertifikate, aber ich sage das jetzt halt einfach so salopp, ja. Ja. Prinzipiell gibt es also eben eine viel einfachere X509-Extension, das sind die X509 Basic Constraints. Mhm. In den Basic Constraints, da steht im einfachsten Fall nur drinnen, ist es ein CA-Zertifikat oder nicht.
Mhm. Und danach orientiere ich mich besser.
Ja, und man muss aber auch echt aufpassen, wenn man sich Zertifikate selber macht. Also deswegen, das ist tatsächlich nicht so einfach, das richtig zu machen, weil der Historie von X509 geschuldet ist es eben so, dass wenn die X509 Basic Constraints Extension fehlt, dann ist ein Zertifikat ein CA-Zertifikat.
Ah, okay.
Also das heißt, wenn du es weglässt, wenn du nichts drüber sagst, dann kriegt es quasi die maximalen Rechte. Mhm. Und das ist natürlich super scheiße, weil, ne, wenn ich quasi für meinen Webserver ein Zertifikat habe, dann habe ich ja das Recht, ein Zertifikat für meinen Webserver zu betreiben. Mhm. Aber ich habe ja nicht das Recht, für alle anderen Leute irgendwie Zertifikate auszustellen. Mhm. Das soll ja auch absolut nicht so sein.
Aber du könntest deine eigene CA sein.
Genau, wenn ich meine eigene CA habe, dann kann ich ja machen, was ich will. Das ist ja kein Problem. Ja. Der vertraut halt nur leider niemand.
Ich würde dir vertrauen.
Oh, das ist aber lieb, sofort. Reinhold.
Ja, ich fand bei dieser Extended Key Usage eben, da ist ja dann noch drin so Code Signing, E-Mail Protection, Server Authentication und so ein Zeugs. Und da wird das wirklich beachtet? Also ich meine, lehnt das dann tatsächlich ein Client ab, wenn es hier ein Zertifikat ist, das keine Extended Key Usage hat und signiert dann nicht eine E-Mail, wenn E-Mail Protection nicht drin steht? Also vermute ich mal, dass die Programme eher tolerant sind.
Ja, genau. Und in dem Fall, da die Programme eher tolerant sind, wird eben der Sinn von diesen Flags ad absurdum geführt. Mhm. Weil es bedeutet nämlich, dass wenn ich reinschreibe, dieses Zertifikat, das darf wirklich nur verwendet werden, um E-Mail-Signaturen zu machen. Und jetzt verwende ich aber quasi den dazu korrespondierenden Private Key, um Code zu signieren. Und die Gegenstelle, die diese Signatur prüft, wertet dieses Flag nicht aus oder dem ist es halt wurscht, dann kann ich auf dieses Flag eben auch verzichten. Und tatsächlich, bei den Key-Usage- oder Extended-Key-Usage-Flags ist es halt so, dass es so Kraut und Rüben, dass es in der Praxis eher nachrangige Bedeutung hat. Es gibt schon Empfehlungen in der RFC 5280, was da drin stehen sollte, aber ich finde, das ist ein Scheiß.
Okay. Eine Sache, über die wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gesprochen haben, in der ersten Folge über Zertifikate, war diese Certificate Revocation List. Mhm. Und das wird ja auch über so eine Extension angegeben, wo die steckt dann. Mhm. Also wo kann ich nachschauen, ob dieses Zertifikat nicht in der Zwischenzeit zurückgezogen wurde und nicht mehr gültig ist und ich es deswegen ignorieren sollte beziehungsweise einen Fehler ausgeben sollte.
Genau, das ist der CRLDP, der Certificate Revocation List Distribution Point. Und ach, das ist auch so eine Extension. Ey, Alter. Ey, also die Idee ist ja voll gut, ne?
Ja, schon.
Wir wollen im Endeffekt dem Zertifikat mitgeben, okay, es gibt eine Liste. Und unter dieser Liste kannst du nachschlagen, ob ich jetzt noch gültig bin oder nicht. Mhm. Die Idee ist ja super smart. Aber dann haben sie sich gedacht, ja okay, aber wo ist jetzt die Liste gespeichert, ne? Weil wir wollen das ja maximal generisch machen. Und dann haben sie quasi gesagt, okay, also eine Webseite gibt's, ne? Das ist ein HTTP oder HTTPS oder so, kann man machen. Voll die gute Idee. Mhm. Aber dann haben sie sich gedacht, das reicht vielleicht nicht. Wir wollen vielleicht noch andere Mechanismen zum Verteilen, zum Beispiel über ein LDAP. Also wenn du dir diese Extension genau anguckst, was die anbietet da, dann bietet es quasi so Lookups über LDAP auf jeden Fall an und so, indem man quasi so eine CRL speichern kann. Und das ist irgendwie, also das ist halt übergenerisch. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wo sich bestimmt viele, viele schlaue Leute zusammengetan haben und dann quasi diesen maximal generischen Kompromiss gemacht haben. Und im Endeffekt führt es zu einem kackkomplizierten System, bei dem es total viele Sachen gibt, die man falsch machen kann. Und in der Praxis nutzt es aber quasi niemand. Und wenn du es dann mal wirklich nutzen willst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Implementierung, die du hast, es halt nicht kann oder es falsch implementiert, weil es halt in der Praxis einfach niemand nutzt quasi. Und genau. Das ist richtiger Kack, finde ich.
Also Implementierung nicht kann, damit meinst du eben, genau, wenn zum Beispiel LDAP drinsteht, ob mein Client da überhaupt eine LDAP-Verbindung aufbauen kann und zu der Datei dann kommt und diese Liste wirklich runterladen kann.
Ja.
Da habe ich vielleicht überhaupt nicht dran gedacht bei der Implementierung meines Clients, sondern bin vielleicht davon ausgegangen, ja, es wird schon irgendwie immer HTTP sein.
Also in 99% der Fälle geht es halt auch einfach nicht. Ja. Also die allermeisten Clients machen das halt auch nicht. Es macht halt auch einfach eine Sicherheitstor auf, ja, weil jetzt hast du noch eine Verbindung mehr zu noch einem anderen Server mit noch einem anderen Protokoll, wo du noch eine andere Library brauchst, nur um an diese scheiß Liste zu kommen. Das ist einfach kein besonders elegantes Design, das muss man so sagen.
Ganz kurz mal, das können wir mal einschieben. Ich überlege gerade, das wird ja nicht bei jedem Verbindungsaufbau gemacht, dass ich mir dann immer diese Liste hole, oder? Das mache ich dann ja mal vielleicht mal höchstens gelegentlich, wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt ist, wenn überhaupt ist gut. Also die meisten Browser, die machen das, also kommt drauf an. Du kannst den Browser ja zum Beispiel konfigurieren oder im Endeffekt deinen Client kannst du konfigurieren, wann er sich diese Liste abholen soll. Mhm. Die allermeisten Frameworks machen das gar nicht. Muss man einfach mal so sagen. Das ist schon mal nicht so gut, ja, weil es ist ja quasi eines der super guten Sicherheitsmechanismen, die unsere X509 Landscape so anbietet.
Eigentlich schon, ja.
Bei einem Browser kann man es manchmal konfigurieren. Nicht bei allen, aber bei manchen. Manche machen auch CRLs grundsätzlich gar nicht, aber manche laden sich diese CRL beim ersten Mal, wo sie eine neue CA sehen, dann runter. Mhm. Die CRLs sind aber manchmal groß. Ja. Und wenn die CRL halt ein Megabyte groß ist, dann bedeutet es, noch bevor das erste Byte an diese Webseite geht, macht mein Browser erstmal einen Megabyte Download.
Ja.
Auf dem Handy nervt es. Auf dem Handy, glaube ich, macht es gar keinen Browser. Weil wenn ich hier gerade nur Edge habe, dann passiert da erstmal gar nichts. Und dann steht in der CRL ja auch drinnen, okay, wann möchte ich denn wieder runtergeladen werden? Also wie lange bin ich gültig? Und das sind typischerweise, sage ich mal, so 7-14 Tage. Mhm. Also für jede neue CA, alle 7-14 Tage, sage ich jetzt mal, müsstest du dir zwischen 100 Kilobyte und einem Megabyte oder so runterladen. Also in der Praxis ist halt klar, warum das nicht passiert.
Ja.
Weil es einfach mega umständlich und unhandlich ist.
Tja, schade.
Ja, aber grundsätzlich, weil du es auch gerade erwähnt hast, eine interessante Extension ist auch, ne, wie codiere ich denn, für wen eigentlich dieses Zertifikat ausgestellt ist.
Mhm.
Und da hat sich in der Semantik nämlich auch was geändert in den letzten, naja, ich sage jetzt mal 15, 20 Jahren oder so.
Du meinst jetzt den Domainnamen?
Zum Beispiel. Bei einem Webserver ist es ja ein Domänenname.
Genau.
Wenn ich Zertifikate verwende, um E-Mails zu verschlüsseln, ist es ja typischerweise eine E-Mail-Adresse.
Mhm. Ja.
Aber es können ja auch andere Sachen sein, zum Beispiel.
Hast du ein Beispiel? Was könnte es noch sein? Außer E-Mail-Adresse und Webserver?
Es kann auch eine Person sein, ein sogenannter Distinguished Name.
Ah.
Genau. Also da muss man vielleicht auch, das ist auch so ein Konzept, ey. Das ist auch so ein Konzept, also der Distinguished Name ist halt aus dieser ganzen X500-Serie an Standards, also diesem ganzen Directory-Standard erwachsen. Da war die Idee, wir wollen für alles einen Identifier haben, ne? Wir wollen alles irgendwie kategorisieren können, egal ob es jetzt ein Trumm ist, ja, ein Stück Hardware, oder ob es ein Mensch ist, ja, also eine Identität, oder ob es irgendwas Virtuelles ist, irgendein Geschäftsprozess oder irgendein Vertrag oder so. Wir wollen für alles einen eindeutigen Identifier und wir wollen es nur einmal machen. Wir denken uns also einen Standard aus, der so generisch ist, dass der für alles in aller Ewigkeit funktioniert.
Eine große Zahl.
Naja, X509 haben sich überlegt, wir machen sogenannte Distinguished Names. Und tatsächlich ist es so, der Subject und der Issuer von dem Zertifikat, also wem gehört das? Und wer hat es ausgestellt, sind Distinguished Names.
Mhm.
Distinguished Names ist eine Sammlung von sogenannten Relative Distinguished Names. Also RDNs. Die sind also wiederum quasi rekursiv implementiert. Und es ist so, dass jeder RDN mehrere, sag ich mal, Key-Value-Paare enthalten kann.
Okay.
Ja, das klingt mega abgedroschen, aber das ist auch, also, und in der Praxis auch wieder so ein Feature, das benutzt werden kann, aber eigentlich wird davon abgeraten, weil es einfach mega kacke ist und es ist mega schlecht unterstützt. Also, wovon reden wir? Im Endeffekt Key-Value-Pairs, ja, sind zum Beispiel, du hast einen bestimmten Schlüssel und einen bestimmten Wert dahinter. Ja. Ja, also zum Beispiel ein sogenannter Common Name, also der allgemeine Name. Mhm. Bei mir wäre das jetzt mein vollständiger bürgerlicher Name, schätze ich mal. Bei einem Webserver ist es vielleicht der Domänenname, der primäre. Mhm. Und so, ja. Und dann gibt es da verschiedene andere Dinge, also zum Beispiel Organisation, Organizational Unit, also unter, was weiß ich, Abteilung, sage ich jetzt mal. Da gibt es aber auch quasi Street Name und E-Mail Address ist auch so ein Key. Das sind so typisch vordefinierte Felder. Und die lassen sich aber kombinieren zusammen. Hast du es schon mal gesehen?
Ja, ich habe schon mal gesehen. Und gerade bei der Organizational Unit war immer so, ja, was gibt man da jetzt an? Also was ist das jetzt? Ist das jetzt unser Abteilungsname? Oder ist das jetzt unsere Firma? Oder was ist denn das jetzt? Also es war immer so Rätselraten. Das hat jeder so gemacht, wie er es halt wollte. Ja,
ja, aber die kann man quasi auch, die Felder selber kann man auch kombinieren. Also du kannst quasi sagen, der Common Name und die Organisation quasi kannst du in einen RDN packen. Und das ist halt, das verwendet quasi niemand, weil es total, ich weiß, was ist da, was soll das heißen? Was ist da die Semantik dahinter? Ich weiß es nicht.
Was ist unser Distinguished Name von cybersecurityentschlüsselt.de?
Das ist, es gibt nur ein Distinguished Name. Ja, also in der Praxis ist es halt so, dass hauptsächlich der Common Name verwendet wird. Das Country ist auch noch klar, ne? Welches Land, in welchem Land wird das, aber es ist so ein bisschen seltsam und um den Kreis quasi zu schließen, jetzt ist die Frage, ein Zertifikat, für welchen Webserver gilt es eigentlich? Da gibt es eine X509 Extension, die heißt X509 Subject Alternative Name, weil es nämlich so ist, früher war es halt so, da hat halt ein Webserver irgendwie ein Zertifikat, ein Domänennamen und das war's.
Das war ganz früher.
Naja, ja, schon. Und dieser Domainname, der stand im Common Name vom Subject drin. Mhm. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt ein Zertifikat habe, das für zwei Domänen gültig ist. Also zum Beispiel johannesbauer.com und johannesbauer.de. Mhm. Ja, ist ja jetzt kein, ne, zeigt vielleicht sogar auf exakt denselben Webserver, aber ist unter zwei verschiedenen Domänennamen erreichbar. Mhm. Dann fingen die Leute an, zwei Common Names rein zu kodieren. Das ist im X-Directory-Standard erlaubt. Du kannst so viele Common Names haben, wie du willst.
Ja, tatsächlich.
Ja, ja, das ist kein Problem. Nur die Implementierungen, die fressen das halt nicht so gerne, ne?
Okay. Aber das ist heute gängig, oder? Also, dass man jetzt zum Beispiel johannesbauer.com und dann api.johannesbauer.com zum Beispiel nimmt.
Richtig. Aber früher war es halt im Common Name des Subject Distinguished Names gestanden. Und die Implementierungen, die diese Distinguished Names parsen, die sind halt nicht so, naja, sag ich mal, alle so exzellent geschrieben, dass sie damit klarkommen, wenn da mehrere Common Names drinstehen. Und das haben die halt auch gemerkt und haben sich dann eine Extension einfallen lassen, haben gesagt, okay, pass auf, wir machen das anders. Wenn wir einen Webserver identifizieren wollen, dann schreiben wir unten das Extension-Feld rein, okay, hier für diesen oder jenen Domänennamen gilt der. Und da können es auch eben mehrere sein. Und das unterstützen die Implementierungen dann in aller Regel.
Mhm. Okay.
Da kann man dann zum Beispiel auch Wildcard-Namen reinschreiben. Also stern.johannes-bauer.com wäre da zum Beispiel gültig. Und dann gilt es für www. Aber halt auch für andere Subdomänen.
Das sind übrigens die teuren Zertifikate. Weißt du, das ist echt lustig. Also das war wirklich so. Wir haben das mal eine Zeit lang gemacht. Über so einen bestimmten Zertifizierungsdienst. Und da waren Wildcard-Zertifikate dann immer teurer als die normalen.
Ja.
Warum?
Naja, weil im Endeffekt du ja sonst quasi dir nur ein Zertifikat holst und das ja für viele Dienste nutzen kannst und dann verdienen die weniger Geld.
Ja.
Die sind halt super traurig drüber. Und weil die nicht traurig sein wollen, müssen die ihr Unglück halt so mit Geld ausgleichen lassen.
Ja.
Ich glaube aber mittlerweile macht sogar Let's Encrypt Wildcard-Zertifikate.
Ja.
Ja, ich glaube, mich zu erinnern. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich schätze mal, die werden randomisiert irgendwie Domänennamen testen und gucken, ob das dann so funktioniert.
Mhm. Ja, okay.
Keine Ahnung. Also, lange Rede, kurzer Sinn, soll jetzt auch nicht nur X509-Bashing sein. Also, warum ich das Thema eigentlich interessant finde, ja, und warum ich fand, dass wir darüber sprechen sollen, nicht nur, weil es voll cool ist, weil sich jeder mit Zertifikaten beschäftigen sollte, ist, weil es halt so ein Thema ist, mit dem ganz viele Leute Berührungspunkte haben, aber wo oft voll der Mythos drüber ist, ja, keiner kennt sich, oder der Abteilung gibt es nur den einen, der kennt sich mit den Zertifikaten aus.
Oh, oh ja.
Kennst du das, oder?
Natürlich, ja, ja, klar.
Schon, oder? Aber
wir müssen wieder ein Zertifikat verlängern. Oh, der ist gerade im Urlaub.
Ja, genau.
Das ist, ja, also, wo ist unsere Doku?
Ja. Und es ist halt, wenn man quasi beim ersten Blick, eigentlich ist es nicht so schwer, aber dann quasi je näher man guckt, umso schlimmer wird es dann eigentlich. Und je mehr man sich mit diesem Standard auseinandersetzt, umso schlimmer wird es. Und es ist irgendwie voll interessant, finde ich, weil das ist ja super, super tief in unserer Cybersecurity-Infrastruktur. Jede einzelne verschlüsselte TLS-Verbindung heute verwendet, oder praktisch jede, verwendet X509-Zertifikate unter der Haube. Mhm. Wir haben das überall drin. Wir werden das auch nicht mehr los. Und irgendwie, weiß ich nicht, also so geschnitten Brot, also es funktioniert halt irgendwie schon.
Ja.
Aber ich finde auch irgendwie nur so leidlich. Also
könnte eine Empfehlung sein, einfach so wenig Extensions wie möglich zu benutzen. Grundsätzlich da sparsam zu sein. Man muss da ja nicht alles reinpusten und sich für alles einen Wert ausdenken.
Aber du hast es ja gar nicht im Griff. Das macht ja deine CA für dich. Also du sagst ja, ich hätte gerne. Und dann sagt die, okay, ich gebe dir aber, was ich will.
Ah, okay.
Weil derjenige, der die Signatur macht, der kann es im Endeffekt entscheiden, was auch dann in dem Zertifikat landet.
Okay.
Aber prinzipiell ja schon. Bei anderen Zertifikats-Extensions ist es so, die sollten natürlich auf jeden Fall drinnen sein. Also wenn man sich seine eigene PKI macht, Basic Constraints zum Beispiel. Es gibt voll viele richtig coole Features auch. Also man kann zum Beispiel sagen, ich will die Länge der Kette beschränken. Das ist ein Path-Length-Constraint in der X509 Basic Constraints Extension. Das verwendet praktisch auch keiner.
Was damit gemeint? Die Länge der Kette.
Na, das heißt zum Beispiel, du...
Ach so, ah, ja, 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 okay. Die bis zum Überfreund.
Genau.
Ja, ja, okay, verstanden.
Ne? Also, du kannst ein CA-Zertifikat sagen, das darf jetzt noch direkt Entitäten ausstellen, aber die wiederum, die dürfen dann nicht mehr weiter.
Ja, der Kumpel von meinem Cousin und die Schwester und der Onkel. Ja.
Genau, ich vertraue dem Kumpel von meinem Cousin, dem traue ich noch. Aber dem Kumpel vom Cousin, von meinem Freund, dem traue ich halt nicht mehr. Die Pfadlänge ist 2 nur. Ja, also keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist, über X509 Extensions in einem Podcast zu sprechen. Aber ich finde es gut.
Ja, und darum geht's.
Reinhold, wir machen das eh nur zu unserem eigenen Amüsement hier.
So ist es. So ist es halb. Ja, sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Welche Extensions findet ihr besonders cool? Nicht nur von Zertifikaten, wer weiß. Findet ihr auch andere Extensions gut? Mal schauen. Und schreibt uns gerne Feedback an unsere E-Mail-Adresse mail@cybersecurity-entschlüsselt.de und nutzt unser Subreddit. Das funktioniert ganz cool. Und wir werden jetzt auch in jeder Folgenbeschreibung die Links reinsetzen, sodass ihr direkt drauf tippen könnt. Vielen Dank für den Tipp. Liebe Grüße. Johannes, dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Mach's gut. Ciao.
Ciao.